Mittwochmittag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo.
Das sind jede Menge Aktien mitgebracht, auf die wir blicken werden. Wir starten aber erstmal mit dem Investment des Tages und das ist der Bitcoin. Wir werden ihn auch gleich noch eingeblendet sehen.
Wie also, in der letzten Woche, in der vorletzten Woche.
Genau, wie in den Wochen davor.
Immer wieder.
Es gibt aber auch seit Wochen Positives zu berichten. Jetzt ist er erneut in dieser Woche wieder ordentlich angestiegen. Das Allzeithoch ist jetzt nicht mehr so weit entfernt. Sehen wir es vielleicht noch vor dem Halving?
Ja, ich glaube schon. Also im Moment ist so viel Dynamik im Markt und vor allen Dingen diese Dynamik befeuert sich selber durch den steigenden Kurs. Der lockt erstmal wieder neue Käufer an und ich denke mal, das Halving ist jetzt schon in 6 Wochen Mitte April und wir sind jetzt ja nur noch, das Allzeithoch sind nochmal 10.000 Dollar mehr, also keine 20%. Ich glaube, 17% fehlen noch. Das sind im Prinzip 2, 3 starke Tage. Kommen wir auch gleich noch zu den starken Tagen. Tatsächlich hatten wir jetzt 2 sehr starke Tage. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich passiert, dass der Bitcoin jetzt auf einmal aus dieser Seitwärtsrange 53 bis 50.000 nach oben raus ist. Eigentlich gar nichts, zumindest nichts Neues. Es ist ganz einfach und übergeordnet diese stetig wachsende, oder diese stetig anhaltend hohe Nachfrage durch die Bitcoin-ETF, die jetzt nicht immer sofort durchschlagen, aber sie können zeitlang abgefedert werden. Aber irgendwann, wenn jeden Tag im Moment 500 Millionen Dollar in den Bitcoin fließen, neu, die es ja vorher gar nicht gab, dann ist es irgendwann, schlägt sich das auf den Preis nieder. Und wir haben tatsächlich im Moment an den Kryptobörsen nur noch wenige Bitcoins verfügbar. Also die Zeit geht da kräftig zurück. Die längerfristigen Bitcoin-Anleger, die den Bitcoin über ein Jahr halten, liegen bei 70%. Und die nehmen auch eher noch zu. Also es wird langsam knapp. Hier sieht man es nochmal. In grün, das ist die Nachfrage der neuen ETFs. Es sind 9 an der Zahl. Es kommen, glaube ich, noch ein paar dazu. Und das blaue, das sind die Abflüsse, Grayscale vor allen Dingen. Und da sieht man mal, dass wir ganz zu Anfang diese riesen Grayscale-Abflüsse hatten. Und das hat den Bitcoin ja auch dann relativ stark gedrückt. Und ja, dann ging es eigentlich los, dass die Nettozuflüsse größer wurden. Dann hatten wir in der letzten Woche nochmal so einen kleinen Dip. Und jetzt aber die letzten beiden Tage wieder über 500 Millionen Dollar täglicher Nettozufluss. Und das ist es einfach, das, was den Bitcoin treibt. Und natürlich, dazu kommen noch Short-Positionen, werden aufgelöst. Die steigenden Kurse ziehen auch Spekulanten an. Und das befeuert sich dann immer wieder selbst. Hier nochmal, auch nochmal schön Grayscale, Verkäufe und die ETFs, die Käufe, das hier ist BlackRock, der größte, hatte gestern alleine 500 Millionen Dollar Zufluss, der größte Zufluss überhaupt an einem Tag in einen ETF. Ja, und hier ist dann tatsächlich der unterm Strich Zufluss minus Abfluss und da sieht man, die Kurve steigt doch deutlich nach oben an. Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Bleibt es bei diesen hohen Zuflüssen? Ich glaube erstmal schon. Also Grayscale wird immer weniger. Klar, das sind jetzt alle raus, die raus wollten. Das ist ja mittlerweile auch schon ein paar Wochen her. Hier nochmal die Videozuflüsse. Sieht man den Trend. Wir liegen jetzt bei 7 Milliarden in den letzten 6 Wochen seit dem Beginn des Handels mit den ETFs. Also es geht sicherlich erstmal so weiter. Die Frage ist, wann erreichen wir einen Punkt, an dem auch Neueinsteiger sagen, also jetzt sind wir von mir aus bei 100.000 in Bitcoin. Ob ich jetzt da noch eine ETF kaufe, das wird irgendwann kommen. Aber ich denke mal erst tatsächlich in dieser Region um die 100.000. Vorher, glaube ich, werden steigende Preise eher noch mehr Käufer anlocken. Und dieser ETF-Trend, der ist noch nicht vorbei. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt. Ist ja nicht so, dass alle sofort, als die ETFs gab, sie auch gekauft haben. Es gibt viele, auch große Anleger, die erst sehr langsam entscheiden und vielleicht dann erst jetzt nach ein paar Wochen sagen, okay, ich nehme mal 0,5% oder 1% meiner Klienten und investiere das in den Bitcoin, um mal Risiko zu streuen. Und das macht auch durchaus Sinn. Es gibt genug Studien, die sagen, dass es bis zu 5% Bitcoin sogar die Rendite des Gesamtportfolios erhöht. Klar, kein Wunder, wenn man zurückblickt bei den steigenden Preisen, verbessert das die Performance, aber auch unter Risikoaspekten ist es durchaus sinnvoll.
Da haben wir noch eine Grafik. Den besten 10 Tage eines Jahres plus.
Genau, das ist jetzt eine Grafik, das hat, ich weiß gar nicht, wer die jetzt gemacht hat. Ich habe so viele Grafiken.
Steht da auch gar nicht.
Nee, habe ich, glaube ich, unten weggeschnitten. das ist eine Grafik der Performance, wenn man nur in den besten 10 Tagen des Jahres in den Bitcoin investiert gewesen wäre. Das ist die lila Balken. Da hätte man zum Beispiel sogar im Jahr 22, was ein schlechtes Bitcoin-Jahr war, immer noch 157% Rendite gemacht. Wenn man die anderen 355 Tage, der Bitcoin wird ja rund um die Uhr gehandelt, also 365 Tage, die anderen 355 Tage hätte man ein Minus von 86% gemacht. Und da sieht man, ganz, hier hat man zum Beispiel mal ein Jahr gehabt, da hätte man auch in den schlechten Zeiten Geld verdient. Aber unterm Strich, wenn man alle Jahre zusammennimmt, wenn man die besten 10 Tage immer verpasst hat, hat man mit Bitcoin nichts verdient. Und das zeigt eigentlich, dass es keinen Sinn macht, groß zu traden. Wie gesagt, die letzten beiden Tage, gutes Beispiel, an 2 Tagen auf einmal macht der Bitcoin von 53 auf 59.000, also 12% ungefähr. Da muss man dann schon mit dabei sein.
Und diese 10 besten Tage zu erwischen, ist ja, also da kann man auch Lotto spielen.
Das ist wohl weiß. Es ist eher tatsächlich die Gefahr, dass man die verpasst, wenn man nicht dabei ist.
Ja, wenn man nur tradet und nicht wirklich investiert ist langfristig. Du bist jetzt auch beim Maidon Report ja schon seit längerem mit auf dem Bitcoin-Zug. Und da sehen wir ein paar Spekulationen. Die erste Seite.
Genau, angefangen habe ich letztes Jahr im Oktober, weil da ja schon. Zumindest, nee, es war nicht klar, ob die ETFs zugelassen werden, aber ich habe zumindest darauf spekuliert und habe dann immer das Ganze mit Hebelprodukten gemacht. Die haben eine Stop-Loss-Schwelle, also die können auch mal ausgenockt werden, dann bleibt ein gewisser Restwert. Aber ich habe dann auch versucht, tatsächlich, grundsätzlich der Trend war immer long, aber auch mal versucht, so ein bisschen die Schwankung auszunutzen, auch mal den Trade wieder zuzumachen. Tatsächlich hat man gesehen, die abgeschlossenen Spekulationen, da sind 2 ins Minus gelaufen. Das war, als der Bitcoin nach dem nach der Zulassung von 49 wieder runter ist auf 40, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir recht stark gefallen. Da hat es dann 2 Spekulationen zerhauen, auf Deutsch gesagt. Aber das lässt sich verschmerzen, weil dagegenüber stehen 4 abgeschlossene Transaktionen mit einem Schnitt über 100% Gewinn. Und im Moment laufen noch 4 Spekulationen weiter. Ich habe eine gestern zugemacht, das war genau die mit 180%. Diese 4 laufen noch. Und ich habe es, glaube ich, vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen gesagt, eine Spekulation ist das Ziel 500%. Das ist diese, die liegt im Moment bei plus 200%. Und die 500% erreichen wir, wenn wir kurz vor 100.000 sind. Und ich glaube, das noch machbar ist. Und dann bin ich noch ein paar weitere eingegangen. Man sieht hier zum Beispiel die letzte erst am 21. Februar schon 77% im Plus. Wenn ich diese Spekulation eingehe, dann haben die meisten einen Hebel so von 4 bis 5. Und der wird dann natürlich mit steigenden Kursen immer geringer. Und deswegen wird er irgendwann mal gerollt, also die schon stark gestiegenen raus und neue wieder rein. Also das geht auch weiter und ich werde natürlich jetzt, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt zu kaufen, aber, und das habe ich auch meinen Lesern nochmal geschrieben gestern, die größte Gefahr jetzt beim Bitcoin ist, dass man zu früh verkauft, denn es verlockt natürlich nach so einem Einstieg zu verkaufen. Aber nochmal, dieser Trend mit der Nachfrage und diesem knappen Angebot, der wird uns noch sehr lange beschäftigen und der lässt eigentlich gar keinen anderen Weg zu als nach oben. Natürlich immer wieder unterbrochen von Korrekturen. Aber ich glaube, wir werden keine richtig großen Korrekturen mehr sehen, also keine 15-20% Korrekturen mehr, sondern eher so im Bereich 5-6%, denke ich mal.
Also könnte es auch noch mehr als diese 10 Spekulationen geben? Da ist noch ein bisschen was
zu erklären. Ja, natürlich, klar. Also wenn es noch mal eine größere Korrektur gibt, bin ich der Erste, der auf der Kaufseite sich meldet.
Okay, im Maidon Report.
Genau, ich nenne ihn jetzt auch den Bitcoin Report.
Ja, dann kriegt man da alle weiteren Infos dazu. Dann schauen wir mal auf Robinhood, die natürlich auch von dieser neuen Euphorie profitieren, was den Kryptosektor wieder angeht. Die haben ja vor 2 Wochen, Zahlen vorgelegt und die konnten überzeugen.
Absolut. Robinhood ist natürlich fast ein Dreifachgewinner, weil man hat ja 3 Geschäftsbereiche, den Aktienhandel, den Optionshandel und den Kryptohandel. Und natürlich alle 3 nehmen richtig Fahrt auf, gerade der Kryptohandel zuletzt, weil natürlich nicht nur der Bitcoin steigt, Ethereum ist noch viel stärker gestiegen. Und das lockt natürlich schon die Trader auch wieder an und davon profitiert Robinhood ganz klar. Im Prinzip, wenn man auf diese Wiederbelebung des Marktes spekulieren will, und das macht, glaube ich, auch Sinn, weil das sehen wir ja gerade, dann ist das sicherlich ein gutes Investment. Übrigens auch ein Aktienmeinungsreport empfohlen 2022, hat sich jetzt fast verdoppelt, hat sich ja übrigens auch seit November mittlerweile verdoppelt. Aber wenn man mal den langfristigen Chart sieht, und den sehen wir jetzt, ja. Dann sieht man, dass eigentlich jetzt gerade erst die Bodenbildung abgeschlossen ist. Mhm. Jetzt muss man sagen, beim IPO 21, da hatten wir diese Meme-Stock-Geschichten und Robinhood war teilweise auch ein Meme-Stock und das hat auch den Kurs dann, ich glaube, in Richtung 100 sogar fast getrieben, mal im Tagesverlauf. Das sehen wir nicht mehr wieder, aber Kurse von 30 oder 40 Dollar jetzt nicht in den nächsten Monaten, aber auf längere Sicht ist das durchaus realistisch, denn Robinhood ist natürlich, wie gesagt, der Dreifachgewinner und die Spekulanten kommen zurück, nicht nur im Kryptomarkt, auch am Aktienmarkt.
Also lange Zeit war die Aktie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Klar, ist wenig passiert, aber jetzt könnte dann doch wieder die Zeit sein, oder ist ja schon, wo die wieder zurückkommt ins Bewusstsein der Anleger. Dann schon mal auf eine andere Aktie, die tatsächlich auch wieder aus dem Nichts ins Bewusstsein zurückgekommen ist. Beyond Meat hat gestern Zahlen vorgelegt, tiefrote Zahlen. Und trotzdem geht die Aktie ab.
Also ich habe mir die Zahlen, ich habe mir die echt nochmal aufgeschrieben. Also 74 Millionen Dollar Umsatz und 155 Millionen Dollar Verlust in einem Quartal. Das ist schon, das muss man erstmal schaffen.
Klingt fantastisch.
Aber, und jetzt kommt das große Aber, zum einen hatte man mit weniger Umsatz gerechnet, dann hat der Beyond-Chef auch gesagt, man will die Kosten weiter senken. Damit man noch profitabler wird, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wo er das noch profitabler hergeholt hat, weil man ist ja nicht, überhaupt nicht profitabel. Die Aktie steigt, da haben wir es gerade gesehen, 66%, war teilweise sogar schon über 70% im vorbörslichen US-Handel und auch im deutschen Handel logischerweise. Das hat jetzt mit den Zahlen nur bedingt was zu tun, sondern eher damit, dass 38% der ausstehenden Aktien von Beyond Meat leer verkauft sind. Also es ist hier eine riesige Short-Spekulation. Und das wissen wir aus der Vergangenheit, auch aus dem Thema Meme-Aktien, dass tatsächlich solche leer verkauften Aktien, da gibt es da auch mal so einen Short-Squeeze. Und dann kann es eben mal solche Anstiege geben, die durchaus sehr kräftig sein können. Aber also, ob das jetzt mehr als 66% werden, also mich da jetzt noch drauf zu schwingen auf diesen Short Squeeze, das würde ich nicht machen, denn wie gesagt, die Zahlen sind katastrophal. Und Beyond Meat war ja mal eine richtige Lieblingsaktie, als das losging mit dem veganen Trend. Aber mittlerweile, man hat halt überhaupt keinen Burggraben. Jeder macht jetzt vegan und Beyond Meat hat diesen Anfangsbonus ja nicht verspielt, weil die konnten ja gar nichts dafür. Es gibt halt keine Abgrenzung. Also anders sehen wir gleich in der Technologie, Nvidia oder Elektroautos, da habe ich eine Technologie, die mich abgrenzt, wo ich Sicherheit habe. Aber die Technologie bei veganem Fleisch ist jetzt...
Könnte der Geschmack sein, aber ist wahrscheinlich auch zu...
Ja, aber den kann man speziell. Auch relativ einfach dann... Ja. Bekommen. Und ich weiß nicht, ich esse kein
veganes. Mehr, aber auch der.
Also mir schmeckt das überhaupt nicht.
Diabetes jetzt oder allgemein Fleischersatzprodukte?
Überhaupt Fleischersatz. Also wenn ich kein Fleisch essen will, esse ich einfach kein Fleisch. Punkt. Das ist ganz einfach eigentlich. Es spricht jetzt auch nicht für Beyond Meat, aber andere sehen das anders. Hat seine Berechtigung, aber das ist natürlich interessant, aber sicherlich kein Investment und auch nicht mal ein Spekulationscase.
Okay, also dann schauen wir uns das mal an. So. Aber werden es jetzt nicht als Investment weiterverfolgen.
Ja.
Neil, da haben wir vor kurzem erst drüber gesprochen. Jetzt haben die auch die Zahlen vorgelegt und auch positiv überrascht.
Ja.
Aber jetzt nicht natürlich so wie...
Ja, der Umsatz war ein bisschen besser, aber das Wachstum ist immer noch zu schwach. Und man ist immer noch
nicht überzeugen.
Tief in den roten Zahlen. Die Auftragseingänge sind rückläufig. Also man sieht es auch, die Aktie hat, glaube ich, kurz reagiert, war kräftig im Plus, aber dieses Plus hat sich schon wieder in Luft aufgelöst. Die ganze Branche ist halt weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und es sieht auch nicht danach aus, als ob sich das bessern würde. Insoweit kann man jetzt sagen, Neil kann da gar nichts dafür, aber man selber hatte ja ganz andere Prognosen mal und jetzt ist das Wachstum eben sehr bescheiden und das schlägt sich nicht nur bei Neil, auch andere Aktien. Plug Power bringt, glaube ich, diese Woche auch noch Zahlen, auch da sieht es schlecht aus. Der Vorteil, den Neil noch hat, man hat noch ein ordentliches Cashpolster. Das sieht bei Plug Power ein bisschen anders aus. Insoweit kann man das noch länger durchhalten. Aber ich meine, die Fantasie eines Aktienkaufs ist ja nicht, eine Aktie zu haben, die durchhält, sondern ich will ja ein Unternehmen haben oder eine Aktie, die möglichst wächst, wo ich Wachstumspotenzial sehe. Und das ist bei Neil einfach nicht der Fall. Ja, insoweit sieht es schlecht aus mit einer nachhaltigen Erholung.
Also keine Fantasie auch bei Neil. Dann kommen wir doch jetzt zu den Aktien zurück, wo ganz viel Fantasie weiterhin drin ist. Nvidia. Wir standen hier vor einer Woche, das war kurz vor der Zahlenvorlage, die ja Mittwoch nachbörslich vorgelegt wurden. Man wusste nicht, wie werden sie ausfallen, beziehungsweise man hat schon mit guten Zahlen gerechnet, aber wie dann die Anleger reagieren. Sie haben sehr, sehr, sehr positiv.
Ich glaube, ich habe noch gesagt, die Mehrheit ist skeptisch und vielleicht läuft es dann doch ganz anders. Es ist ganz anders gelaufen. Man sieht es hier, das war dieser Zahlenspike, das war vorher dieser Abverkauf der Skeptiker. Und dann hat Nvidia mal wieder geliefert, wieder Erwartungen geschlagen, Umsatz und Gewinn. Also man muss sich jetzt mal nochmal, ich habe es mir gemerkt, weil die Zahlen sind so beeindruckend, 22 Milliarden Umsatz und 13 Milliarden Nettogewinn. Das sind Margen, davon träumen Softwarefirmen und Nvidia macht ja bekanntlich Hardware. Klar, wenn ich so einen Chip für 30.000 Dollar verkaufe, dann habe ich ordentliche Margen. Die Frage ist jetzt natürlich die, und die haben sich jetzt auch viele gestellt, haben sich schon vorher gestellt, kann Nvidia dieses Wachstum von im Moment über 200% aufrechterhalten und Margen von über 70%? Die Antwort ist ganz klar nein. Die Frage ist nur, wie lange es dauert, bis das Wachstum zurückgeht oder wie schnell es zurückgeht und wie schnell die Margen zurückkommen. Klar, die Konkurrenz schläft nicht. AMD und Intel sind ja schon seit langem dabei, ähnliche Chips zu bauen. Aber, und hier kommen wir wieder zu diesem Burggraben, wenn die mit ihren Chips kommen, hat Nvidia schon wieder die nächste Generation. Also man hat einen Vorsprung, weil man das eben schon seit über 10 Jahren macht und die anderen erst eingestiegen sind. Und dieser Vorsprung, der muss ja kleiner werden. Und das ist eben nicht ganz einfach, weil Nvidia natürlich auch nicht stehen bleibt. Insoweit, es wird sich was bewegen mit den Margen und mit dem Wachstum nach unten, aber wahrscheinlich eher langsam. Und da muss man mal sehen, und jetzt sehen wir gleich noch, dass Nvidia nicht teuer ist.
Ja, meinst du jetzt im Vergleich zu Cisco, oder wollen wir erst
den Cisco-Chart können wir gerne mal machen. Ja. Das ist ja auch, dieser Chart verfolgt mich in den letzten Wochen.
Ja, du hast ihn letzte Woche schon mal dabei gehabt.
Ja, ich war dabei, ja, genau.
Genau. Aber da gibt es ja gleich noch einen
Genau, da sieht man ja nochmal diesen Vergleich Cisco und Nvidia. Der Unterschied ist ganz klar der, also der Anstieg ist relativ exakt parallel, auch zeitlich, auch prozentual. Nur wird genau das, was mit Cisco damals passiert ist, mit Nvidia nicht passieren. Weil es gibt nämlich einen Unterschied, und den Chart hatte ich nicht mit dabei.
Genau, der kommt
es gibt
jetzt
noch einen zweiten.
Zum KGV.
Das ist nämlich das KGV, und zwar das Schwarz ist das KGV von Cisco. Das war in diesen Jahren des Anstiegs. Gut, danach ging es dann runter, weil auch die Aktie gefallen ist. Aber das ist das Entscheidende, diese Phase. Als die Aktie von Cisco so stark gestiegen ist, ist das KGV stark gestiegen. Das heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als der Gewinn. Bei Nvidia genau andersrum. Gerade mal hier im Vergleich vor einem Jahr. Das KGV vor einem Jahr war bei über 50, jetzt sind wir bei etwas über 30. Obwohl die Aktie sich, ich glaube, vervierfacht hat, ist das KGV zurückgegangen. Das heißt, der Gewinn ist noch schneller gestiegen als die Aktie. Und das zeigt eigentlich, dass hier diese Überbewertung KGV von über 100, die haben wir eben nicht. Jetzt geht es darum, tatsächlich kann Nvidia diese Wachstumsraten fortsetzen. Werden sie nicht schaffen, aber das bedeutet nicht, dass die Aktie jetzt zu teuer ist und so ein Absturz bevorsteht, sondern es wird sich eher das Wachstum auch bei der Aktie verlangsamen. Also diese, ich habe es gerade nochmal geschrieben, wer vor 10 Jahren $1,000 in Nvidia investiert hat, hätte heute $150,000. Wer heute $1,000 investiert, wird in 10 Jahren sicherlich keine $150,000 haben, zumindest nicht mit Nvidia. Mhm.
Aber es gibt andere Werte aus dem Sektor. Du hast eine Sonderstudie aufgelegt.
Genau, weil es ist so, der Hardware-Bereich, da dominiert Nvidia. Aber es gibt ja noch KI-Software. Das ist eigentlich der Bereich, der noch viel größer wird. Also Dan Ives von Wedbush Securities hat gesagt, für jeden Dollar an Nvidia-Chips, der verbaut wird, entsteht ein Umsatz von $10 im Softwarebereich. Und das zeigt, dass das natürlich ein Riesenmarkt ist. Und der ist noch relativ am Anfang. Und da gibt es viele spannende Aktien. Unter anderem eine habe ich vorgestellt in einer neuen Sonderstudie. Wer die haben möchte, muss einfach den Meinung-Report bestellen. Die Meinung-Report-Leser haben den schon. Aber lohnt sich, denn da ist viel zu holen. Klar, jetzt vielleicht keine zigtausend Prozent wie bei Nvidia, aber eine Vervielfachung ist da doch bei einigen Kandidaten möglich, unter anderem auch bei dieser Aktie, die sich auf den Bereich KI-Software spezialisiert hat.
Das bin ich neugierig. Muss ich danach gleich nochmal nachhaken.
Wir machen Wenn du den Meinung-Report hast, dann kann ich es
dir geben.
Na dann.
Mensch, die Vorderseite machen das. Naja. Apple, sprechen wir darüber. Das iCar, die Bemühungen um das Elektrofahrzeug von Apple werden offenbar eingestellt. Apple hat ja eh nie das offiziell kommuniziert, aber jetzt ist es durchgesickert. Also ne, man wird da nicht mehr weiter dran forschen. Was sagst du dazu? Ist es sinnvoll, dass es erstmal
sein soll? Ich war jetzt noch nie ein Freund davon, dass Apple Autos baut, weil das macht aus mehreren Gründen keinen oder wenig Sinn. Vor allen Dingen, weil die Margen natürlich viel niedriger sind als bei dem Geschäft, was Apple sonst hat. Da hat man eben keine 30-40% Marge drauf, sondern eben ja, nur vielleicht 10. So hat das schon mal keinen Sinn gemacht. Und ja, es ist auch zu weit weg vom Kerngeschäft. Ich war da nie ein Freund von. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt eingestellt worden ist. Man hat aber auch, und das hätte man eigentlich, man hat in letzter Zeit ja sich mehr fokussiert aufs autonome Fahren, anstatt wirklich ein Auto selber oder mit einem Partner zu entwickeln. Aber auch das hat man eingestellt. Man will jetzt die Mitarbeiter aus dem Bereich rüberholen in den Bereich generative AI, was auch sinnvoll ist, das wird man jetzt nicht mit allen Mitarbeitern schaffen. Ein Karosseriebauer wird jetzt schlecht KI machen können, aber ein Großteil wird man wohl rüber retten können. Damit ist das Thema vom Tisch und das ist auch gut so. Ich glaube, die Aktie hat sogar nachbörslich positiv reagiert, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Denn es ist sicherlich sinnvoller, tatsächlich KI zu machen als Elektroautos. Wobei Elektroautos machen schon Sinn, aber Apple hat vielleicht auch so ein bisschen gesehen, dass es haben ja viele andere reine E-Auto-Hersteller, große Probleme, sehen wir auch gleich noch. Und es ist eben doch nicht so ganz einfach, so ein Elektroauto zu bauen. Es ist auch nicht so ganz einfach, autonomes Fahren zu entwickeln. Davon kann Elon Musk ein Lied singen. Das macht man ja schon sehr lange. Also insoweit alles richtig, alles gut. Und es würde jetzt nicht dafür reichen, dass die Aktie einen Riesensatz nach oben macht, aber zumindest ist dieser, man muss schon sagen, es war eher ein Belastungsfaktor vom Tisch.
Bestimmt, kohletechnisch sowieso, aber halt auch Mitarbeiter, wie du sagst, die können jetzt sich einfach wieder auf andere Geschäfte.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Apple da verbrannt hat, aber das werden einige gewesen sein.
Ja, Tesla, apropos, genau, autonomes, ach, ne, das... Ja, genau, das sehen wir jetzt schon.
Ja.
Die Elektromobilitätsbranche hat mal wieder gute Nachrichten sozusagen in dieser Woche vermelden können. Das waren die Zahlen von Li Auto, die so ein bisschen Leben eingehaucht haben.
Genau, die waren extrem gut. Also Li Auto ist auch aufs Jahr gesehen profitabel geworden, hat am vierten Quartal nochmal richtig einen satten Gewinn rausgefahren. Das ist ja neben BYD und Tesla der einzige reine E-Auto-Hersteller, der schwarze Zahlen schreibt. Alle anderen sind größtenteils sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich sage es nochmal, ich gehe davon aus, dass neben BYD, Tesla und vielleicht noch Li Auto es wohl niemand schaffen wird die nächsten Jahre. Vielleicht wird man aufgekauft, aber alleine überleben wird sehr schwer möglich sein. Ja.
Da sind wir mit dem Roadster, der schon seit langem...
Genau, ich glaube, er ist vorgestellt worden 2017 oder 2018. Da saß ich noch in meiner alten Wohnung, das weiß ich noch, das sind mittlerweile 6 Jahre her. Sollte 2020 kommen, ist auch schon 3 Jahre her. Und jetzt hat sich Elon Musk... gestern Nacht gemeldet und gesagt, er wird vorgestellt noch in diesem Jahr, die Serienversion, und kommt dann im nächsten Jahr. Und die Werte, die wir da gerade sehen, also die Beschleunigung, was haben wir da gerade? Ja, ich glaube 2, irgendwas Sekunden, da haben wir es, 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Das reicht nicht. Er hat gestern getwittert und jetzt festhaltend, also die Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen, das ist nicht ganz 100. Mhm. Wo die Amerikaner messen, glaube ich, da rollt das Auto so ganz leicht, also nicht ganz aus dem Stand. Aber es ist ungefähr vergleichbar in unter einer Sekunde.
Oh, wow.
Also man kann dann vielleicht sagen, von 0 auf 100 in ungefähr 1,1 oder 1,2 Sekunden. Keine Ahnung, man entwickelt dieses Auto zusammen mit SpaceX. Wer weiß, wie viel Raketenantrieb da ist. Ganz spannend, ist jetzt sicherlich nicht ein Auto, mit dem Tesla seinen Umsatz groß in die Höhe fahren kann. Da sind andere Faktoren wichtig, aber es ist zumindest mal eine gute Nachricht. Und auch sonst hat sich die Aktie ja ganz gut entwickelt zuletzt.
Ja, war also eine Zeit lang kein Leben mehr so richtig
drin. Ja, hat sich jetzt doch wieder ein Stück von den Tiefständen erholt. Und ich sage es nochmal, Tesla ist definitiv eine KI-Aktie. Das sehen viele immer noch nicht, aber man hat ja gleich 2 große Geschäftsfelder, eben das autonome Fahren und dann noch Optimus, den Roboter. Und das ist nochmal eine spannende Grafik, die habe ich eben gerade noch schnell mitgebracht. Das ist nämlich eine Grafik über die Sicherheit von Autos. Und zwar messen die Amerikaner das so, dass man sagt, wie viele Meilen schaffe ich ohne einen Unfall? Und zwar in Millionen Meilen. Und das ist jetzt das vierte Quartal 2023. Tesla mit Autopilot schafft 5,5 Millionen Meilen ohne Unfall. Wenn ich einen Autopilot ausschalte, geht das zurück auf 1 Million. Brauche ich noch einen, also um den Faktor 5 schlechter. Und normale Autos, also keine Teslas, liegen nochmal ungefähr um die Hälfte nochmal drunter. Also selbst ein Tesla ohne Autopilot ist sicherer als ein normales Auto. Aber mit Autopilot erhöht sich die Sicherheit um den Faktor 5. Und das ist wirklich schon beeindruckend. Also eigentlich könnte man jetzt schon sagen, wenn ich einen Autopilot immer anhabe, bin ich sicherer, als wenn ich selber fahre. Was an dieser Grafik problematisch ist, das ist das vierte Quartal 23 und das sind die Vorquartale, dass diese Zahl sich nicht großartig verändert. Also eigentlich müsste ja... Die Meilen müssten ja raufgehen, also weniger Unfälle, mehr Meilen, weniger Unfälle, tun sie aber nicht. Und das zeigt, dass Tesla zwar schon sehr weit ist, aber eben nicht mehr so richtig vorankommt.
Ja.
Dafür hat man jetzt ja den Dojo Supercomputer, den man gerade baut, KI, um das Ganze irgendwie noch hinzubekommen. Man wird es schaffen, Tesla wird auch der Erste sein, der es schafft, alle anderen. Wie gesagt, Apple hat es jetzt aufgegeben, GM mit Cruise haben Riesenprobleme.
Aber es dauert offenbar alles ein bisschen länger,
ja,
als man sich erhofft hat.
Aber eigentlich sind wir schon so weit, dass es besser ist. Aber ich weiß nicht, warum das
was
nicht...
noch fehlt.
Ja. Nicht. Keine Ahnung.
BYD hat auch profitiert von den Li-Auto-Zahlen, ist dann auch mit angestiegen. Jetzt ging es aber auch gestern, glaube ich, oder heute dann auch schon.
Ja.
Heute geht es auch schon wieder 2,6% nach unten. Gab es dafür jetzt einen Grund?
Nee, also es gab gestern oder in den letzten Tagen eine ganze Reihe von guten Nachrichten. Nicht nur die Auto, wie wir die selbst hatten, Aktienrückkaufprogramm. Man hat es verdoppelt, aber das Problem ist, verdoppelt auf 56 Millionen Dollar bei einem Börsenwert von über 70 Milliarden ist das natürlich sehr, sehr wenig. Ein Tropfen auf den heißen Stein wird sich kaum bemerkbar machen. Aber immerhin. Und dann hat man ja auf dem Genfer Autosalon eine Reihe von neuen Modellen vorgestellt. glaube, da habe ich auch ein Bild mit dabei.
Genau, da war viel los.
Da war die Hölle los. Also ich war ganz erstaunt. Witzigerweise oder interessanterweise waren fast alle Chinesen da, aber kein deutscher Hersteller.
Oh, okay.
Die haben sich da nicht blicken lassen. Ja, es ist ja ohnehin so, dass BYD jetzt doch massiv nach Europa kommt. Da haben wir gleich noch ein Bild, glaube ich. Mhm. Genau, das ist erstmal, die haben tatsächlich auch sogar diesen U8 vorgestellt, diesen Monster-Geländewagen. Da sieht man mal, also entweder ist das Auto wirklich so groß oder der Mann ist so klein. Also gut, ich glaube, es ist schon ein Riesenauto. Also 3,5 Tonnen und nochmal von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden. 1100 PS, glaube ich. Ja. Wer es braucht.
Ordentlich. Du hast noch ein Bild, das dauert zu, glaube ich, darauf hinaus.
Genau, da wollte ich darauf hinaus. Es ist tatsächlich vor 2 Tagen das BYD-eigene Schiff, das erste, was man hat. Man will, glaube ich, 7 Stück davon bauen, ist in Bremerhaven angekommen und da werden dann 5000 Autos abgeladen, die dann in den nächsten Wochen hier sehr wahrscheinlich verkauft werden. Und wie gesagt, da muss man sich daran gewöhnen, dass diese Schiffe dann immer häufiger kommen und immer mehr Autos bringen. Und die eigentlichen Knaller, die hat BYD ja noch gar nicht in Deutschland, wenn ich nämlich den Elektro-Kleinwagen für etwas über 10.000 Euro umgerechnet, der dann hier wahrscheinlich unter 20.000 kosten wird. Und da bin ich mal gespannt.
Da haben wir noch einen
BYD. Genau, den haben wir noch vorgestellt. Das ist der U9. Das ist die Untermarke Yangwang, also die Luxusmarke von BYD. Und da hat man auch einen Sportwagen, den man jetzt auf ein schickes Auto mit diesen Flügeltüren, gefällt mir wirklich gut. Von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Kostet 220.000 Euro, also ungefähr so viel wie der Roadster, der, glaube ich, 250.000 Euro kosten, aber beschleunigt nur in 2,4 Sekunden.
Und nicht 0,9.
Ja, das ist schon echt langsam, ist sehr enttäuschend. Aber nur mal uns zu zeigen, also BYD deckt wirklich komplett alles ab, vom Supersportwagen runter bis zum Kleinwagen für 10.000 Euro und das Ganze profitabel.
Nur leider ist es ein chinesischer Wert, deswegen ist die Aktie noch immer da.
Ja, aber das könnte jetzt schon mal, also das könnte mal den Boden werden. Also nochmal die Bewertung KGV 12 auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr für ein Unternehmen, das mit 30-40% wächst, das ist einfach zu wenig. Und dann hat auch noch eine positive Nachricht, es gibt Gerüchte, dass BYD eine interne Prognose hat. Letztes Jahr waren es 3 Millionen Autos, die man verkauft, dieses Jahr sollen es 4 bis 4,2 Millionen werden. Und das wäre schon ganz gut, weil es heißt ja allgemein, der E-Automarkt schwächelt. Das sieht man bei BYD offenbar ein bisschen anders.
Definitiv. Wobei man es beim nächsten jetzt wieder sieht, das Schwächeln quasi. Wir schauen auf Rivian. Die Zahlen waren, naja, kannst du gleich was zu sagen, aber der Ausblick war ja vor allem enttäuschend.
Ja, das ist enttäuschend. Also Rivian ist ja angetreten, um den Elektroautomarkt aufzurollen. Erstmal mit einem Pickup und mit einem SUV. Macht ja Sinn, erstmal oben einzusteigen. Jetzt will man ein günstigeres Modell bauen. Man verbrennt unheimlich viel Cash, sehen wir auch gleich noch, aber das Problem ist folgendes, Rivian hat im letzten Jahr 57.000 Autos gebaut und hat für dieses Jahr angekündigt, genauso viele bauen zu wollen. Und das ist natürlich nichts. Also ich meine, wenn ich als antrete, um einen Markt aufzurollen, dann muss ich wachsen. Und wenn ich nicht wachse, dann hat das immer Gründe. Das Problem ist bei Rivian ganz einfach, die Autos sind sehr teuer. Und da hat man irgendwann den Markt abgedeckt und man muss dann runter mit den Preisen und ja, dann geht dann auf die Margen oder man baut neue Modelle, das dauert halt relativ lange. Man will jetzt die Produktion umbauen, deswegen muss man auch das Werk, glaube ich, 1 oder 2 Monate zumachen diesem Jahr. Also das ist alles nicht der Stoff, aus dem die Träume sind. Man hat sich ein bisschen verbessert, man sieht hier die Verluste pro Auto, das waren im Schlussquartal 22 124.000 Dollar minus pro Auto. Die kosten so 70.000 bis 90.000. Jetzt hat man das Minus runterbekommen im dritten Quartal auf 30.000. Jetzt sind wir im vierten Quartal aber wieder rauf auf 43.000. Und ich sage mal so, wenn wir jetzt da irgendwo bei 10.000 minus pro Auto wären, dann würde man sagen, ja, das ist kurz vor der Gewinnschwelle. Aber das ist hier immer noch meilenweit entfernt. Und wenn ich den Preisdruck sehe, der auf dem Markt ist, dann kann Rivian die Preise sicherlich nicht anheben. Man muss eher noch weiter runter. Das heißt, es wird unheimlich schwer, da aus diesem, ja, es ist wie so ein Strudel, da rauszukommen. Eigentlich gar nicht machbar und deswegen dann auch noch kein Wachstum. Insoweit auch dieser Kurssturz, vollkommen nachvollziehbar. Und Rivian hat noch Cash, haben wir das nochmal mit dabei, diese Cash-Grafik, genau. Man hat ja das Glück gehabt, dass man beim Börsengang unheimlich viel Cash eingesammelt hat. Da hatte man 18 Milliarden Dollar. Aus diesen 18 Milliarden sind jetzt innerhalb von 2 Jahren nur noch etwas unter 8 geworden. Und man sieht es ja im letzten Quartal 1,2 Milliarden weg. Jetzt kann man ausrechnen, 7,9 durch 1,2, wenn es so weitergeht. 6, 7 Quartale ist das Geld weg, hat auch Elon Musk gesagt. Also Rivian, das wird schwierig. Man kann froh sein, dass man noch so viel Geld hat.
Ja.
Aber es sieht nicht so aus, als wenn man da irgendwie die Kurve kriegen könnte.
Okay, also kein Investment Case. In Sachen Elektromobilität fokussieren wir uns auf die anderen schon besprochenen Werte.
Genau, die anderen beiden.
Na gut, Li-Auto ist ja auch noch so ein bisschen klammern vielleicht.
Ja, klammern vielleicht auch noch, aber dann hört es auch auf. Ja. Dann reißt es ab.
Dann schauen wir auf den Lithium-Sektor, wo es jetzt mal auch endlich wieder was Positives gab. Acadian Lithium hat ja Zahlen vorgelegt und vor allem auch einen Ausblick gegeben und hat, der CEO war es, glaube ich, gesagt, er rechnet jetzt fest mit steigenden Lithiumpreisen.
Ja, also fest hat er nicht gesagt, aber was das Problem am Lithiummarkt war, wir hatten, also die Nachfrage ist gar nicht großartig zurückgegangen. Sie ist zwar nicht rasant weiter gestiegen, aber Elektroautos sind ja weiter gewachsen. Die Nachfrage ist noch hoch geblieben, aber die Lager waren dann teilweise knallvoll, weil es wurde so viel produziert. Gerade in China hat man produziert bis zum Anschlag. Ich weiß gar nicht so recht warum, weil man hat weitgehend unter Kosten produziert. Also unter Kosten verkauft, hat also Minus gemacht. Dennoch wurde der Markt mit Lithium geflutet. Und die Lager sind jetzt immer noch relativ voll, aber der Arcadium-Lithium-Chef Graves heißt er, hat gesagt, man sieht jetzt, dass die ersten Chinesen die Produktion einstellen, dass sie einsehen, das macht so keinen Sinn mehr und dass auch Projekte verschoben werden. Also dass zumindest die Lager jetzt wieder geleert werden können, dass man zumindest irgendwann im Laufe des Jahres auch dann beim Lithiumpreis wieder eine Erholung sieht. Also das wird jetzt nicht über Nacht passieren, aber er hat zumindest in Aussicht gestellt, dass es besser wird. Die Prognose von Arcadium ist so weit auseinander, je nach Lithiumpreis, weil natürlich das beschäftigt die ganze Branche. Keiner weiß, wie sich der Preis entwickeln wird. Alle wissen, so wie er jetzt ist, kann er nicht bleiben. Es wird nach oben gehen. Die Frage ist nur, und das haben auch Analysten jetzt gesagt, gibt es eine V-Erholung, eine U-Erholung und wie groß wird dieses U oder dieses V? Also, oder wann kommt das V? Mhm. Das wird man sehen. Aber man sieht es bei den Aktienkursen. Das ist ja auch ein komischer Chart irgendwie. Also zumindest, das stimmt. Der Boden ist kurz davor gebildet zu werden. Auch Albemarle, die Nummer 1 im Markt, hat sich kräftig erholt. Meistens geben mir die Aktien den Trend vor. Das könnte hier auch der Fall sein. Also es gibt zumindest berechtigte Hoffnung auf Besserung, was den Lithiumpreis. Und der ist für die ganze Branche einfach wichtig. Weil im Moment ist es eigentlich, wenn sich da nichts bewegt, dann wird sich auch bei den Aktien nichts bewegen. Aber man sieht, es geht so langsam ein bisschen los.
Gut, dann schauen wir zuletzt noch auf LiftPower. Da gab es einen positiven Analystenkommentar.
Genau, das ist ganz erstaunlich. Also LiftPower ist ja ein Lithium Explorer. Man hat ein ganz interessantes Projekt in Kanada, wo man gerade Probebohrungen macht. Übrigens gerade die jüngsten Bohrungen, sehr gute Werte, teilweise bis zu 2% Lithium. Und Canaccord hat eine Branchenstudie rausgebracht. Da hat man, ich glaube, 11 Lithium-Aktien, die man auf der Empfehlungsliste hat. Man hat bei 10 von 11 die Kursziele gesenkt, teilweise um 50%. Der einzige Wert, wo man das Kursziel nicht gesenkt hat, war LiftPower. Da ist das Kursziel unverändert bei 13 kanadischen Dollar. Das sind knapp 9 Euro pro Aktie. Wir sind bei unter 3. Also, um es mal anders auszudrücken, wir haben jetzt einen Börsenwert von rund 120 Millionen Dollar, 110 Millionen Euro. Das ist für das Projekt, da kann man jetzt sicher sein, dass 50 Millionen Tonnen lithiumhaltiges Gestein sind im Boden. Das zeigen die Probebohrungen an. Und dann habe ich auf jeden Fall ein Projekt, was sinnvoll ist, in Produktion zu gehen, auch bei den aktuellen Lithiumpreisen. Und da habe ich eigentlich einen Börsenwert von, also eigentlich einer Milliarde, aber zumindest nehmen wir mal die Hälfte, 500. Das ist so die absolute Untergrenze. Es ist nur so, dass tatsächlich diese Unsicherheit über den ganzen Markt, auch normalerweise müsste jetzt ja jemand sagen, ey, wenn die so günstig sind, dann übernehme ich die jetzt einfach, ein großer Produzent zum Beispiel. Aber da keiner weiß, wie sich der Preis entwickelt, ist im Moment so ein bisschen da die Luft raus. Aber wenn die Preise anziehen, dann werden solche Aktien natürlich umso stärker steigen, weil sie eben auch, sie haben im Prinzip einen Hebel auf ihr Projekt. Und insoweit ist das hochspekulativ, aber sicherlich im Moment ein sehr spannender Kurs, wie ich finde.
Gut, wir werden es weiter verfolgen, wenn dann hoffentlich irgendwann mal die Lithiumpreise ansteigen. Schauen wir wieder
zurück. Das wird passieren.
Muss man.
Ja, und vor allem, das hat der Paul Graves von Arcadium Lithium auch gesagt, das ist noch ganz wichtig, je länger der Lithiumpreis da unten bleibt, desto stärker wird danach der Anstieg sein. Mhm. Wir hatten das schon mal 2019, 20 Lithiumpreise am Boden, es wurde nicht mehr investiert und dann war auf einmal kein Lithium mehr da und dann haben sich die Preise mehr als verzehnfacht innerhalb von 12 Monaten. So etwas Ähnliches wird wieder passieren. Ich frage es nur mal.
Gut,
Wir werden es erleben.
Wir werden es, das hoffe ich auch, und wir werden es dann darüber berichten und darüber sprechen. Heute genau. Nicht mehr, das war es für den Moment. Dankeschön, Alfred. Ja. Danke auch euch fürs Interesse. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder.